हम अहमदियों को पाकिस्तान में हर तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। हम
Wir Ahmadis werden in Pakistan richtig unterdrückt. Wir dürfen uns hier nicht Muslim nennen. Es gibt einige Paragraphen im Gesetz, die nur gegen uns gerichtet sind. Wenn ich jemanden mit Salam Aleikum anspreche, die normale Begrüßung unter Muslimen, dann darf man gegen mich Anzeige erstatten und ich kann für 6 Monate bis 5 Jahre ins Gefängnis kommen.
Das Wiederhervortreten der Religion in der Öffentlichkeit. Das fängt 1970, 75 an und der Islam spielt da natürlich eben auch eine sehr klare Rolle. Es kommt zu verschiedenen Versuchen, den Islam mit der Politik zu verbinden, islamischer Sozialismus unter Bhutto zum Beispiel.
Sufis, Terror, Taliban. Religion und Politik in Pakistan. Eine Sendung von Horst Blümel.
Am 14. August 1947 wurde die Vision des Philosophen, Dichters und Politikers Muhammad Iqbal wahr. Der Staat Pakistan wurde gegründet. Das neue Land bestand aus West- und Ostpakistan. Die beiden Landesteile waren 1500 Kilometer voneinander entfernt. Westpakistan war identisch mit dem heutigen Pakistan. Aus Ostpakistan wurde Bangladesch. Bereits 1930 regte Muhammad Iqbal in einer Rede in Allahabad die Bildung eines Staates für Muslime im Nordwesten Britisch-Indiens an.
Ich würde es gerne sehen, wenn der Punjab, die Nordwestgrenzprovinz, Sindh und Belutschistan zu einem einzigen Staat zusammengelegt würden. Selbstverwaltung innerhalb des britischen Empire oder ohne das britische Empire. Die Bildung eines konsolidierten muslimischen Staates in Nordwestindien scheint mir das endgültige Schicksal der Muslime zu sein, zumindest der Muslime aus dem Nordwesten Indiens.
1940 bekräftigte der Vorsitzende der All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, in einer Rede noch einmal Iqbals Anliegen. Bereits einen Tag später verabschiedete die Muslim Liga die Lahore Resolution für einen muslimischen Staat. Jamal Malik, emeritierter Professor der Universität Erfurt.
Wichtig ist dabei zu nennen, dass sich einige islamische Organisationen, die ja schon in Indien, in British India bestanden, sich für die Idee des Pakistans stark gemacht haben, also ein Territorium für Muslime. Es gab aber Gruppen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Die sagten, nein, wir wollen keinen muslimischen Staat irgendwo, sondern wir wollen mit Hindus zusammenleben. Jedenfalls haben Muslime sich dann durchgesetzt, interessanterweise keine Mullahs, sondern das waren wirklich säkulare Muslime, die sich durchgesetzt haben.
Schon vor der Staatsgründung Pakistans diskutierten indische Muslime darüber, welche Rolle der Islam künftig in der pakistanischen Gesellschaft und Politik spielen sollte. Der Staatsgründer und Vater der Nation, Muhammad Ali Jinnah, hatte sich in seiner denkwürdigen Rede vom 11. August 1947 für ein säkulares Staatsgebilde ausgesprochen.
Du bist frei. Dir steht es frei, zu deinen Tempeln zu gehen. Dir steht es frei, zu deinen Moscheen zu gehen oder jedem anderen Platz des Gottesdienstes. In diesem Staat Pakistan kannst du jeder Religion, Kaste oder Konfession angehören. Das ist keine Angelegenheit des Staates.
In Pakistan leben heute 240 Millionen Menschen. Fast 97% von ihnen sind Muslime, von denen sich die meisten zum sunnitischen Islam bekennen, während der Rest der schiitischen Gemeinschaft angehört. Schon ein Jahr nach der Gründung Pakistans verstarb Muhammad Ali Jinnah. Nun wurden die Stimmen der Muslime lauter, die eine Islamisierung der Gesellschaft voranbringen wollten. 1949 legte der erste Premierminister Pakistans, Liaquat Ali Khan, der verfassunggebenden Versammlung die Objective Resolution vor, die heute als Grundgesetz Pakistans gilt. Sie wurde mit großer Mehrheit angenommen, nur die Vertreter der Minderheiten stimmten dagegen. Ihre Änderungswünsche an der Resolution wurden vorher alle abgelehnt.
Man hat dann diesen verfassungsmäßig sehr ambivalenten Satz formuliert, dass die Staatsordnung und die Gesetze dem Koran und der Sunna, also der Prophetentradition, nicht widersprechen sollen. Also von daher, die Rolle der Religion in Pakistan ist von Anfang an schon gegeben gewesen. Und von daher konnte man ja schon antizipieren, dass ein Staat wie Pakistan ohne Religion eigentlich nicht funktionieren kann.
Die Objective Resolution von 1949 bildete die Grundlage der Verfassung von 1956 und deren Änderung 1973. In diesem Jahr wurde der Islam als Staatsreligion Pakistans festgelegt. Es verwundert daher nicht, dass in Pakistan einige der politischen Parteien einen religiösen Hintergrund haben. Die Vereinigung der Rechtsgelehrten des Islam, JUI, gehört zur sunnitischen Deoband-Schule. Diese Organisation hat 1867 im nordindischen Deoband ihre erste Religionsschule errichtet. Die JUI gilt als orthodoxe Bewegung und ihre politische Ausrichtung kann man als konservativen religiösen Nationalismus bezeichnen. Stark im ländlichen Volksislam verankert sind die Mitglieder der JUP. Sie sind sunnitische Barelvis. Diese Gläubigen verehren Sufi-Heilige, Vertreter der mystischen Strömung im Islam. Barelvis besuchen in großer Zahl die Grabstätten verstorbener Sufis. An den Sufi-Schreinen erklingt Kavali-Musik, eine Verehrung und Lobpreisung Gottes durch Musik. Den Schreinkult der Barelvis und andere Formen des Volksislams verurteilen die Anhänger der JAH. Sie repräsentieren den fundamentalistischen Islam der Wahhabiten. Neben diesen Parteien gibt es noch weitere mit religiösem Hintergrund. Der Politikwissenschaftler Boris Wilke vom Deutschen Orient-Institut in Hamburg.
Seit 1919 kann man sagen, sind Muslime, Hindus oder auch Sikhs nicht nur religiöse Gemeinschaften, sondern auch im Ansatz politische Gemeinschaften.
Nach der Gründung Pakistans bestimmte zunächst eine Zivilregierung die Politik des Landes. Am 27. Oktober 1958 erfolgte der erste Militärputsch unter General Muhammad Ayub Khan. Nachdem Khan von einem anderen General der Armee abgesetzt worden war, übergab dieser später die Regierungsgeschäfte an Zulfikar Ali Bhutto, der 1973 Premierminister wurde.
Zulfikar Ali Bhutto, der Gründer der pakistanischen Pakistan People's Party, hat dann versucht, westliche Konzepte und Gerechtigkeitsvorstellungen mit islamischen zu verbinden. Und das war eigentlich so der Beginn der Islamisierung in Pakistan. Islamistische Gruppierungen gab es auch schon vorher. Und sie haben auch Einfluss genommen auf das, was man das politische Selbstverständnis oder auch die Staatsräson nennen könnte. Aber nun gab es explizit politische Maßnahmen, die religiös begründet wurden, unter anderem das Alkoholverbot.
1977 putschte erneut das Militär. General Zia-ul-Haq übernahm die Staatsführung und löste damit die Regierung von Zulfikar Ali Bhutto ab. Nach seiner Machtübernahme kündigte der General eine weitere Islamisierung des Staates an.
Das Verhältnis zwischen den politischen und militärischen Kräften im Lande ist etwas komplizierter, als man vielleicht glaubt. Die religiösen Kräfte, also auch die religiösen Parteien, sind kein großer Machtfaktor in der pakistanischen Politik. Sie werden aber von dem, was man in Pakistan das Establishment nennt, was nicht nur das Militär beinhaltet, sondern auch durchaus die zivile Bürokratie, auch teilweise Großgrundbesitzer, für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert. Umgekehrt schaffen es aber auch die religiösen Kräfte zu bestimmten Anlässen immer wieder, einen Druck der Straße aufzubauen und die politische Diskussion in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.
Auf Druck von religiösen Kräften änderte das Parlament 1974 die Verfassung. Man erklärte die Anhänger der reformorientierten Ahmadiyya-Bewegung zu Nicht-Muslimen. Hintergrund ist, dass die Ahmadis, die es seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt, ihren Gründer als Propheten titulieren. Diese Bezeichnung aber läuft dem offiziellen muslimischen Bekenntnis zuwider, wonach Mohammed, der Religionsgründer des Islam, der letzte Prophet ist. Der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde in Köln, Mahmoud Ahmad Mali, sagt dazu:
Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde erkennt den Begründer der Gemeinde, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, als einen Propheten an. Wir stellen ihn nicht über den Propheten Mohammed. Wir glauben daran, dass er der letzte Prophet ist, aber wir sagen, er ist der letzte gesetzgebende Prophet.
Dass ein weiterer Prophet kommen wird, diese Aussage habe der Prophet Mohammed selbst gemacht, sagt Imam Mahmoud Mali. Dieser Prophet werde ein Reformator sein und die Muslime wieder auf den rechten Weg bringen, indem er zum Beispiel darauf hinweise, dass das Töten eines Andersgläubigen, eines anderen Menschen im Islam verboten sei. (1984) mussten die Ahmadis einen weiteren Schlag hinnehmen. Die Militärregierung unter Zia-ul-Haq stellte die freie Religionsausübung der Glaubensgemeinschaft unter Strafe. Den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft ist es in Pakistan verboten, sich als Muslime zu bezeichnen, ihre Gotteshäuser Moscheen zu nennen und ihre Religion zu verbreiten. Sollten Ahmadis gegen die Gesetze verstoßen, drohen ihnen Gefängnisstrafen. Ein Markt in Faisalabad. Die Gemüsehändler preisen lautstark ihre Waren an: Bananen, Mangos, Kartoffeln, Knoblauch und vieles mehr. In den Geschäften werden Töpfe, Rattenfallen und bunte Stoffe verkauft. Der Ahmadi Sajid Mahmoud Mubashir aus Faisalabad.
Selbst beim Einkaufen haben wir Probleme. Viele Geschäfte dürfen wir gar nicht betreten. Am Eingang hängt ein Schild: Kein Zutritt für Ahmadis. Überall wird uns das Leben schwer gemacht. Unsere Kinder werden in der Schule geschlagen und beleidigt. Auch auf den Universitäten gibt es Probleme für unsere Kinder. Erfährt man auf der Arbeitsstelle, dass man Ahmadi ist, verliert man seinen Job. Es ist einfach furchtbar, was uns hier passiert.
Aufgrund der Benachteiligung und aus Angst vor Übergriffen und um ihr Leben verlassen viele Ahmadis Pakistan. Etwa 50.000 Angehörige der Glaubensgemeinschaft leben in Deutschland. Neben den Gesetzen, die ausschließlich gegen Ahmadis gerichtet sind, hat Pakistan die strengsten Blasphemiegesetze in der muslimischen Welt. Die Strafen für Blasphemie, Gotteslästerung, reichen von Gefängnis bis hin zur Todesstrafe. Bereits 1860 wurde in Britisch-Indien das erste Blasphemiegesetz erlassen. Es wurde in Kraft gesetzt, um religiöse Konflikte zwischen Muslimen und Hindus zu vermeiden und ein tolerantes Miteinander der verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu gewährleisten. Wer heute in Pakistan die bestehenden Blasphemiegesetze infrage stellt, riskiert Leib und Leben. Salman Taseer, der Gouverneur der Provinz Punjab, übte Kritik am Blasphemiegesetz des Landes. Außerdem reichte er ein Gnadengesuch für die Christin Asia Bibi ein, die 2010 zum Tode verurteilt worden war. Sie soll im Zuge eines Streits mit muslimischen Feldarbeiterinnen den Propheten Mohammed beleidigt haben. Am 4. Januar 2011 erschoss Taseers Leibwächter Mumtaz Kadri den Gouverneur mit 28 Kugeln. Das Attentat hatte er vorher seinen Kollegen angekündigt. Der Attentäter sagte später, er sei durch die Predigt eines Barelvi-Geistlichen inspiriert worden. Dieser hatte Menschen öffentlich dazu aufgefordert, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und sich nicht auf die Justiz zu verlassen, und Leute wie der Gouverneur Tassir müssten getötet werden. Nach der Ermordung Tassirs wurde einige Zeit später auch der Bundesminister für Minderheitenangelegenheiten umgebracht. Der Christ Shahbaz Bhatti hatte sich auch für Asia Bibi eingesetzt. Er hatte ihre Freilassung gefordert.
Alif Lam Mim.
Im August 2023 beschuldigte man zwei Christen der Blasphemie. Sie hätten den Koran geschändet. Daraufhin griffen mehrere hundert Muslime ein christliches Viertel in der Stadt Jaranwala im Osten Pakistans an. Die wütende Menge war mit Knüppeln und Steinen bewaffnet, Kirchen wurden angezündet oder verwüstet, Bibeln verbrannt. Ein Friedhof und mehrere Häuser wurden von dem wütenden Mob zerstört. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten.
Blasphemie, das ist ja auch ein großes Thema,
sagt der Erfurter Islamwissenschaftler Jamal Malik.
Dass einfach einem politischen oder einem wie auch immer gearteten Widersacher oder Widersacherin es in den Mund gelegt wird, dass sie oder er den Propheten beleidigt haben. Das kann man ganz leicht machen, dieses Denunzieren, und dann hat man ein großes Problem. Pakistan ist ein islamisch-ideologischer Staat, und wenn man da den Islamstifter beleidigt, dann gibt es ein Problem. Aber die wenigsten beleidigen den Propheten. Warum sollten sie auch? Aber es wird ihnen oft einfach unterstellt.
Familienstreitigkeiten zu beenden oder unerwünschte Personen aus dem Weg zu räumen, ist mithilfe der Blasphemiegesetze sehr einfach. Man geht einfach zur Polizeistation und erstattet Anzeige, dass jemand durch Äußerungen den Koran oder den Propheten Mohammed in den Schmutz gezogen hat. Die Polizei verhaftet dann den Beschuldigten und nimmt ihn in Gewahrsam. Sollte sich später herausstellen, dass derjenige, der Anzeige erstattet hat, die Unwahrheit gesagt hat, wird er nicht wegen falscher Behauptungen bestraft. Personen, die der Blasphemie beschuldigt werden, haben es sehr schwer, einen Anwalt zu ihrer Verteidigung zu finden. Anwälte, die einem der Blasphemie-Beschuldigten beistehen, werden bedroht und müssen nicht nur um ihre eigene Gesundheit und ihr Leben fürchten, sondern auch um das ihrer Familie.
2 days since Asia Bibi was acquitted of blasphemy charges by the top court in Pakistan, but the situation in Pakistan is only growing more tense.
Auch die drei Richter, die Asia Bibi 2018 vom Vorwurf der Blasphemie aufgrund unzureichender Beweise freigesprochen hatten, mussten um ihr Leben bangen. Der Führer der radikalen Partei TLP hatte zur Ermordung der Richter aufgerufen und aufgebrachte Muslime protestierten gegen Bibis Freispruch. Nach dreitägigen Unruhen kehrte wieder eine gewisse Normalität ein, allerdings nur durch Zugeständnisse der Regierung an die Radikalen. Zuvor festgenommene Demonstranten wurden wieder freigelassen und die Regierung versicherte, sie werde eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Asia Bibi nicht behindern. Und die Christin durfte erst einmal das Land nicht verlassen. Asia Bibi fand später Asyl in Kanada, ihr Anwalt floh nach Morddrohungen in die Niederlande. Die TLP, die zur Ermordung der Richter aufgerufen hatte, wurde bei den Parlamentswahlen 2018 fünftstärkste Kraft. Die Partei fordert eine strenge Durchsetzung der Blasphemiegesetze und die Einführung des islamischen Rechts, der Scharia. Die Einführung der Scharia ist auch das erklärte Ziel der TTP, der pakistanischen Taliban.
The Pakistani Taliban comes from an area of Pakistan that is primarily
Die pakistanischen Taliban stammen aus einem Gebiet Pakistans, in dem überwiegend Pashtunen leben. Diese ethnische Gruppe lebt im westlichen Teil Pakistans, entlang der Grenze zu Afghanistan. Die pakistanischen Taliban sind ein Zusammenschluss von verschiedenen militanten Gruppen.
Sagt Karl Kaltenthaler. Er ist Professor für Politikwissenschaften und Leiter des Centers for Intelligence and Security Studies an der Universität von Akron, USA. Die Taliban sind radikale Deobandi-Sunniten. Sie akzeptieren nur ihre Ausrichtung des Islam. Alle anderen Muslime werden als Ungläubige angesehen. So kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit militanten Schiiten. Aber auch Barelvis, ebenfalls Sunniten, werden attackiert. Früher waren die religiösen Minderheiten, Christen, Hindus, Ahmadis und Sufi-Anhänger, Angriffsziele der Taliban. Heute sind es das pakistanische Militär, der Geheimdienst ISI und Einrichtungen des Staates. Nach dem Einmarsch der Alliierten in Afghanistan und der Flucht von Al-Qaida und Taliban-Kämpfern nach Pakistan geriet der damalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf immens unter Druck von den USA.
The Pakistani government said, okay, we can't let this area become a haven for Al-Qaida.
Die pakistanische Regierung lenkte ein. Wir können nicht zulassen, dass dieses Gebiet ein Paradies für Al-Qaida wird. Es folgten pakistanische Militäroperationen, um Al-Qaida-Kämpfer gefangen zu nehmen oder zu vertreiben. Dies führte zu einer Gegenreaktion der lokalen Bevölkerung, die Milizen gründete, um das pakistanische Militär zu bekämpfen. 2007 schlossen sich diese lokalen Milizen infolge der pakistanischen Militäraktionen zusammen und gründeten die TTP, die pakistanischen Taliban. Sie sind bei weitem die gefährlichste Gruppe für den pakistanischen Staat.
The Pakistani Taliban is by far the most dangerous group to the Pakistani state.
2022 gab es einen mehrmonatigen Waffenstillstand zwischen dem pakistanischen Militär und der TTP. Es wurde von der Regierung für gefangen genommene Taliban-Kämpfer eine Amnestie angeboten. Darüber waren die Taliban erbost. Amnestie sei etwas für Verbrecher, sie aber seien Kämpfer. Aber bei den pakistanischen Taliban hat sich etwas verändert. Der Führer der TTP habe ein bestimmtes Verhalten für seine Kämpfer angeordnet, erklärt Jamal Malik.
Ein Code of Conduct für seine Leute. Das ist ein Pamphlet von 16 Seiten, auf Urdu formuliert, eine Art Handreichung, wie man sich zu verhalten hat. Und da geht es ganz klar darum, wir müssen zusammenhalten, wir dürfen nicht Zivilisten angreifen, wir dürfen nicht Kinder töten, was ja früher auch schon mal passiert war, sondern unsere Ziele sind ja ganz konkret das pakistanische Militär und das pakistanische Establishment und alle jene, die das pakistanische Militär unterstützen. Und wer dagegen operiert, wird bestraft.
Ob die pakistanischen Taliban mit ihren Aktionen jemals die Einführung der Scharia erreichen werden, ist mehr als fragwürdig. Jedoch trügen Veränderungen im Sozialgefüge der pakistanischen Gesellschaft zu einer weiteren Islamisierung bei.
You have now more and more religious movements in Pakistan who are demanding a say.
Es gibt jetzt mehr religiöse Bewegungen in Pakistan, die ein Mitspracherecht fordern. Die verlangen, dass die Politik so aussieht, wie sie es wollen, damit der Islam in Pakistan ein noch stärkeres Gewicht bekommt. Das Problem dabei ist, dass es in Pakistan nicht nur eine einzige Form des Islam gibt. Wir haben den schiitischen Islam, orthodoxe Sunniten, Sufis. Dann gibt es die Salafisten, die saudische Variante des Islam, und dann die Deobandis. Die Vorstellung, dass man in Pakistan einen einzigen monolithischen Islam schaffen kann, ist eine Einladung zu mehr Gewalt.
Monolithic Islam in Pakistan, it's really an invitation to more violence.
2023 wurden bei Terroranschlägen fast 1000 Menschen getötet. Die Hälfte davon waren Zivilisten, die anderen waren Militär- und Sicherheitskräfte. Trotz der vielen Anschläge im letzten Jahr hatten die pakistanischen Taliban vor der Parlamentswahl angekündigt, die Abstimmung am 8. Februar dieses Jahres nicht durch Attacken zu behindern. Der Ausgang der Wahl war eine Überraschung. Die unabhängigen Kandidaten gewannen 93 Sitze, eine Mehrheit, die von der PTI-Partei des ehemaligen Premierministers Imran Khan unterstützt wird. Das klingt aufs erste Hinhören positiv, doch Mahmoud Mubashir geht davon aus, dass für ihn als Mitglied der verfolgten Ahmadiyya-Gemeinde alles beim Alten bleibt.
Durch die neue Regierung wird sich überhaupt nichts für uns ändern. Und wenn einige Mullahs weiterhin verkünden dürfen, das Töten eines Ahmadi sei der direkte Weg ins Paradies, ja, dann leben wir Ahmadis in Pakistan weiterhin in Angst und Schrecken. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder und Angehörigen, ob sie aus der Schule oder von der Arbeit unversehrt zurückkommen. Und das Tag für Tag. Wir haben keine Hoffnung, dass für uns jetzt etwas besser wird.
In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Horst Blümel. Sufis, Terror, Taliban. Religion und Politik in Pakistan. Redaktion Ulrich Pick.